Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
Als wir angefangen haben, Fintech-Modelle aufzubauen und in dieses zu investieren, gab es nur eine Niedrigzins-, sogar eine Negativzinswelt. Jetzt gibt es die Balance-Sheet-Modelle wie eine Number 26, eine Solaris Bank oder eine Raisin Bank, die als Kernbanken natürlich dann auch wieder sogenannte Windfall-Profits machen können, indem sie am Zinsgeschäft verdienen können. Das könnte zum Stück weit zum Revival des Retail-Bankings führen.
Hallo und herzlich willkommen bei Finanzszene, der Podcast. Ja, wir versprechen Ihnen hier jeden Montag Gäste aus der Banken- und Fintech-Branche. Aber, sind wir mal ehrlich, Gäste aus der Fintech-Branche, die waren doch eher rar in letzter Zeit. Ein bisschen eingeordnet, was da draußen los ist. Das hat uns vor ein paar Wochen sehr schön McKinsey-Experte Max Flöth-Otto. Wir haben aber gesagt, angesichts dessen, was da draußen im Moment in Bewegung ist in der Fintech-Branche, das müssen wir nochmal von einem echten Experten aufarbeiten lassen und uns Einschätzungen abholen. Denn Fundings frieren ein, auch an den Kapitalmärkten sind Technologiekonzerne aller Art zeitweise stark unter Druck gewesen. Wir haben Insolvenzen im Fintech-Bereich, wir haben aber auch plötzlich M&A-Deals wie Konto kauft Penta und auch völlig neue Rahmenbedingungen. Beispielsweise durch die Zinswende, die plötzlich Einlagen wieder zu risikolosen Gewinnquellen macht und damit viele Fintechs und hier besonders die Neobanken überrascht, die in den Jahren der Negativzinsen gebaut worden sind. Drum dachten wir, lassen wir uns das mal einordnen und zwar von einem, der die Branche richtig gut kennt, Ramin Nirumand. Der war als Finlieb-Chef beteiligt am Unternehmensaufbau von Fintechs wie der Solaris Bank, Clark, Penta, Elinbar und vielen anderen, hat sich aber inzwischen mit Embedded Capital auf die Frühfinanzierung spezialisiert. Und er hat, so viel sei verraten, ein paar spannende Thesen im Gepäck, unter anderem, Sie haben es gehört, womöglich das Revival des Retail-Bankings. Auf geht's! Hallo, Herr Nirumand, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo, Herr Kirchner, vielen Dank für die Einladung.
Ihnen kommt eine ganz große Ehre zu, das ahnen Sie schon, oder?
Ah, vielleicht so ein bisschen.
Ja, Sie sind zum zweiten Mal im Finanzszene-Podcast und das schon in der mittlerweile 75. Ausgabe. Das will schon was heißen.
Dankeschön.
Ich glaube, wir mussten unbedingt mal mit einem Insider, einem ganz erfahrenen Gründer, Company Builder aus der Fintech-Branche sprechen. Nochmal hatten wir uns überlegt, weil wir mal wissen wollen, was ist da draußen los? Wie nehmen Sie denn gerade die Entwicklung, insbesondere des letzten halben Jahres, was Fundings, was die ersten Insolvenzen und das Ganze drum und dran abgeht? Drum gleich mal eingangs die Frage, hat Sie das Tempo überrascht, mit dem die Fundings eingefroren sind und die Bewertungen zurückgekommen sind bei Klarna und Co.?
Ja, ich glaube, wen das jetzt in der Geschwindigkeit da nicht überrascht hat, der spricht wahrscheinlich nicht über die Wahrheit. Es ist schon klar, dass die Vehemenz mit dem Fintech so ein bisschen gefühlt dem Boden zugesteuert ist, schon deutlich war und natürlich auch uns alle ein bisschen überrascht hat. Es war sicherlich kein gutes Jahr, wenn man jetzt rein auf das Thema Bewertung guckt und vor allem die Public-Märkte im Fintech. Aber für jemanden, der auch immer wieder gerne lernt, ist sicherlich auch ein spannende 6 Monate, in denen man wieder viele neue Erfahrungen gemacht hat über die Widerstandsfähigkeit von Geschäftsmodellen, das Verhalten von Personen und Metriken, das Verhalten von Investmentbanken, von Investoren. Und das geht auch wieder vorbei. Und deswegen war es eine spannende Zeit, aber das Tempo hat sicherlich überrascht.
Ja, in den öffentlichen Märkten, da ging es ja schon ab Sommer 2021 kräftig abwärts bei Fintechs, bei Payment-Konzernen, bei allem, was mit Brokerage und Neo-Brokerage zu tun hatte, insbesondere in Amerika. Und es war ja ein bisschen gespenstisch, dass die privaten Märkte sich davon lange Zeit völlig unbeeindruckt gezeigt haben. Der Stefan Tirtay von Commerzventures erzählte das hier just im Podcast im Frühjahr oder Spätwinter. Und dann ging es los. Haben Sie eine Erklärung, warum das so mit einem Lag von einem halben Jahr eingeschlagen hat in den privaten Märkten und die da so lange so resilient waren eigentlich?
Naja, ich glaube schon, dass man natürlich auf der einen Seite will man das natürlich auch immer nicht so wahrhaben und sowohl die Investoren als auch die Gründer des Unternehmens. Und dann wird auch oft nur gesagt, naja gut, der Public Markt ist eben der Public Markt und der Private Markt ist eben der Private Markt und beim Public Markt wurde dann auch viel natürlich auf die Specs geschoben, wahrscheinlich auch ein Stück weit zurecht. Da wurde ja gefühlt jedes Company, die nicht bei drei auf den Bäumen ist, an die Börse gebracht durch die Specs mit sicherlich einer sehr kurzfristigen Profitabsicht von den Spec-Originatoren, die diese eben aufgelegt haben und sich dann gefeiert haben als diejenigen, die einen Börsengang nach dem anderen möglich machen und dann natürlich Firmen mit wenig Proof im Geschäftsmodell, mit wenig Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell, dann gleich zu Milliardenbewertungen aufgestiegen sind. Und wenn es natürlich schnell hochgeht, kann es auch wieder schnell runtergehen. Der Privatmarkt, der hat natürlich immer einen gewissen Time-Lag, einen Zeitverzug. Man kann sich das ja nicht so vorstellen, dass wenn heute eine Firma bekannt gibt, dass sie eine 500-Millionen-Runde eingesammelt hat, dann ist die ja nicht vorgestern erst zustande gekommen, sondern da sind wahrscheinlich Termsheets Wochen, wenn nicht Monate vorher unterschrieben worden, dann weil der ein oder andere Investor ja auch nicht mehr von diesem Termsheet zurücktreten, weil vielleicht ist es ja auch nur eine kurze Phase. Das heißt, da ist ganz natürlich vom Prozess her ein gewisser Timelag drin, dass einfach Commitments abgegeben wurden in 2021, die dann vielleicht erst in 2022 öffentlicht wurden. Das ist sicherlich ein Teil der Begründung für so einen dreimonatigen Zeitverzug. Dann ist es so, dass dieser, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie auf so ein großer Pudding, auf den man mal oben, so ganz oben drauf haut, bis dann ganz unten die Vibration in den Bewertungen ankommt, dauert es immer etwas und auch da spürt man es dann vielleicht gar nicht mehr. Ich glaube schon, dass man im Growth-Bereich das schon schneller gemerkt hat. Finanzierungsrunden wurden dann länger, aber bis dann eben so eine Finanzierungsrunde auch als gescheitert geht, dann geht man eben nochmal drei Monate weiter, passt nochmal die Terms an. Existierende Gesellschafter wollen natürlich dann auch ihr Portfolio stützen. Das heißt, es kam, glaube ich, schon im Privatmarkt an, natürlich mit einem gewissen Zeitverzug, einmal technisch und einmal, weil man es vielleicht dann noch nicht ganz so wahrhaben will. Aber der eine oder andere, ich habe dann so Nachrichten bekommen wie Tiger Global investiert nicht mehr, da findet ja auch viel Fake News einfach wirklich statt, auch über so Medien wie WhatsApps und so, dann mit Tiger direkt Rücksprache gehalten, die sagen, nee, natürlich investieren wir jetzt vielleicht weniger in Growth, aber noch immer noch sehr aktiv in Seed, und da ist die Wahrheit dann immer so ein bisschen in der Mitte. Und ich glaube, heute kann man schon sagen, dass natürlich dieses Bewertungsabfall auch in den Privatmärkten ankam. Sicherlich nicht in den gleichen Prozentzahlen, wie sie am Public-Markt waren. Mit irgendwie so 90% runter sehen wir noch nicht. Aber wir sehen schon Firmen, die irgendwie 2-3 Mal mehr Umsatz machen und dann trotzdem auf der gleichen Bewertung oder sogar drunter Finanzierungsrunden durchführen müssen. Aber ich glaube, so ein Delay von 3 bis 6 Monaten ist ein Stück weit normal.
Glauben Sie denn, dass da wirklich der Zeitpunkt, ob ein Funding geklappt hat, über das Schicksal eines Unternehmens entscheiden kann? So im Sinne, wir waren eigentlich im Dezember, Januar klar, dann hat es sich ein bisschen verzögert und plötzlich floss die Kohle nicht mehr und jetzt gerät das Unternehmen in Schwierigkeiten? Oder kriegen gute Unternehmen natürlich weiter Geld und braucht man jetzt nicht zu glauben, dass da vielleicht ein paar Verzögerungen, ganz schicksalhafte Momente für ein Unternehmen nach sich zieht in dem Wachstumsbereich?
Das ist eine sehr gute Frage, die man sich mal ein bisschen differenzierend antworten muss, je nach der Phase der Firma. Also ich sage mal, wenn Sie eine sehr junge Firma sind, dann ist natürlich, und Sie sehr stark wachsen, dann ist natürlich mit jedem Monat Wachstum steigt ja der Wert der Firma, und deswegen versuchen Sie natürlich schon die Finanzierung oder die Aufnahme von weiterem Kapital und damit sozusagen die Verwässerung Ihres heutigen Cap-Tables, der heutigen Gesellschafterstruktur, möglichst nach hinten rauszuschieben. Und da können die Zeitfenster dann schon sehr, sehr eng werden. Wenn Sie halt dann immer geplant hatten, als, sag ich mal, ursprüngliches Series-A-Firma, man braucht vielleicht noch so 3 bis 6 Monate Puffer, der dann eben mal schnell aufgegessen ist und dann sich doch noch stärker verzögert und man dann eben nicht extrem genug reagieren kann, dann kann in der Tat auch gute Firmen, die eigentlich ein gutes Geschäftsmodell hatten, unter einer taktisch falschen Auslegung der Finanzierungsrunde und sich verändernden Märkten kaputt gehen. Natürlich ist es so, grundlegend gute Firmen und gerade, sag ich mal, etwas reifere Firmen, eher dann so ein Series C, Series D, die sollten insgesamt natürlich mehr Puffer haben. Auf der einen Seite, weil sie natürlich auf einer größeren Substanz an sich erstmal unterwegs sind, was Umsatz und vielleicht sogar schon dann auch Gewinn betrifft. Das ist bei Growth Companies eher weniger der Fall, aber zumindest Umsatz. Und das Gleiche natürlich, da steht nicht das Zitat, die kriegen dann auch weiter Geld. Vor allem auch haben die eine größere eigene Investorenkreis heute schon in der Gesellschafterstruktur, dass auch sozusagen von innen heraus stärker dann Finanzierungsrunden durchgeführt werden kann. Also ich glaube, es bleibt schon festzuhalten, dass natürlich gute Geschäftsmodelle werden Geld bekommen. Ich glaube aber auch, man darf sich das von außen nicht immer so einfach vorstellen, sondern da gibt es ja oft dann auch ganz unterschiedliche Beurteilungen der Situation. Da gibt es dann vielleicht Gesellschafter, die übermäßig panisch reagieren und andere, die übermäßig optimistisch reagieren. Da gibt es vielleicht eine Führungsmannschaft, die gar nicht so genau die Liquidität unter Kontrolle hat, wie man es vielleicht eigentlich erwartet. Dann ändern sich kurzfristig Liquiditätsaussagen. Dann wird es schnell mal aus 6 Monaten angedachter Runrate dann vielleicht nur noch 3 Monate. Dann gibt es regulatorische Voraussetzungen. Ich glaube, wo viele Gründer auch immer wieder merken, wenn sie sich dann doch mal mit dem Insolvenzrecht beschäftigen, dass es nicht immer nur ist, wie lange kann ich noch Gehälter zahlen, sondern es gibt auch eben andere Komponenten, die die Liquidität einschränken, gerade im regulierten Bereich, sei es Mindestanforderungen vom Regulator oder auch natürlich vom Wirtschaftsprüfer, der so belangte Going Concern, der nicht auch nicht immer nur mit dem Bankkonto per se zu tun hat. Und ich glaube, auch der eine oder andere hat gelernt, dass Cashflow nicht gleich Liquidität bedeutet. Und natürlich, wenn man seine Hausaufgaben macht, seine Fundamentals im Griff hat, ein tragfähiges Geschäftsmodell hat, dann kommt man auch durch ein Zufrieren oder ein Abnehmen des Finanzierungsbedarfs durch solche Phasen. Und nichtsdestotrotz sind eben viele Unternehmen auch angetreten in Märkten, wie die sie eben zuletzt hatten. Die sagten, ja, ich will hier so ein genanntes Landgrabbing machen, also auf Englisch oder auf Deutsch dann wahrscheinlich so einen schnellen Erfolg, schnell Märkte besetzen, die einfach viel Geld, viel Marketing bedürfen. Und für diese Geschäftsmodelle ist dann einfach de facto kein Geld mehr da. Da fehlt dann die Substanz. Das ist, und die werden dann auch scheitern. Ja, also das ist ja, sieht man ja so ein bisschen bei den Micro-Mobility-Startups, wo wir auf einmal 6 verschiedene Roller-Companies oder E-Scooter, wie sie sich ja auch nennen, in Berlin dann hatten und heute haben wir vielleicht noch 3. Und wenn man an solchen Geschäftsmodellen ist, also hohe Burn, hohes Verbrennen von Geld mit sehr aggressiver Expansionspolitik, diese Firmen, selbst wenn die halbwegs gut gemanagt sind, selbst wenn du da eben nicht die Nummer 1 oder 2 bist, wirst du kein Geld bekommen und bist dann am Ende des Tages auch gescheitert.
Haben denn da die Investoren Fehlanreize gesetzt? Ich hatte letztens einen Hintergrund mit jemandem, der zeitweise bei Klarna gearbeitet hat, der sagte, naja, also wir waren eigentlich ein profitables Unternehmen, alles war bestens, aber dann kam diese Phase, wo es plötzlich Wartelistenplätze gab, wer uns Geld geben darf. Und wenn man zugebombt wird mit Geld, ist doch die Erwartung da, dass man das Geld raushaut. Und Sie haben es ja eben gesagt, die Märkte besetzt. Ich glaube, im Neobankenbereich hatten wir eine ähnliche KPI-Schlacht, wo das Neukundenwachstum zeitweise gefrönt worden ist ohne Ende. Haben die Investoren da Fehlanreize gesetzt und jetzt setzen sie plötzlich ganz neue Anreize, aber die vorher waren möglicherweise falsch?
Also am Ende ist es die Verantwortung des Managements, diese Fehlanreize zu managen. Und ich glaube schon, dass Fehler vor allem dann passiert wurden, wenn man eher den Anreizen des Investors gefolgt ist, als dem Verständnis über die eigenen Kunden. Und es gibt ganze Firmen oder ganze Gründer, die sich nur damit beschäftigen, wie kriegen sie sozusagen die nächste Finanzierungsrunde und was will der nächste Investor sehen, was sicherlich eine wichtige Komponente ist, weil für jeden Erfolg, den man eben in schnell wachsenden Unternehmen braucht, braucht man das notwendige Kapital. Wenn man aber völlig außer Acht lässt, wie dann eben das jeweilige nachhaltige Kundenwachstums- und Produktangebot sein soll, dann ist man da sicherlich ein Stück auf dem Holzweg. Und ja, ich glaube schon, dass da falsche Anreize teilweise gesetzt sind. Den größten Fehler, den ich oft sehe, ist im Bereich der globalen Markterschließung. Es ist nun mal so, dass wenn man sagt, man geht nach Amerika oder man geht weltweit, dann spricht man nochmal andere Investoren an und andere Investoren geben ihnen einem dafür Geld. Und dieser Reiz, dass diese Investoren halt eben viel Geld auf einer sehr hohen Bewertung zur Verfügung stehen, aber quasi als Voraussetzung haben, dass man ins Ausland geht, weil ja nur dann sozusagen der Target Addressable Market, also der Markt, den ich erschließen kann, groß genug ist, dass
die Bewertung zu rechtfertigen, ja.
Die Bewertung zu rechtfertigen, ja, ist aus meiner Sicht oft mal ein Fehlanreiz gewesen. Also ich glaube, viele Firmen hätten gut daran getan, bevor sie vielleicht gleich in die USA gegangen sind oder nach UK, nicht EU-regulierte Märkte, wirklich die EU zu besetzen, wo sie auf der gleichen Lizenz aufsetzen können, wo sie sicherlich auch durch die Heterogenität der Märkte schnell diese Märkte besetzen könnten, wenn sie in einem Markt stark sind. Ich glaube auch, das Argument, was auf Klarna zieht, ist sicherlich ein richtiges. Es ist natürlich schon so, dass viele sich aber auch auf der anderen Seite, nicht nur Investoren, auch die Bevölkerung und ich glaube auch wir uns alle, sogenannte Global Champions aus Europa wünschen. So, und wenn wir uns natürlich Global Champions aus Europa wünschen, dann müssen wir auch bereit sein, global auf dem Markt zu agieren und mit der gewissen Nachhaltigkeit. Ich glaube, das Problem der Fehlanreize entsteht immer dahin, dass wenn man dann sagt, wenn zu viel Geld zu früh kommt oder zu viel Geld nicht auf wirkliche skalierbare Produkte fällt und ein Markteintritt in einen anderen Markt im Finanzwesen ist eben oft nicht skalierbar, weil man de facto die Firma komplett neu baut. Also wenn man heute in Europa eine Firma baut und die dann nach den USA bringt, von was kann man denn profitieren? Von der Marke, ja, in den seltensten Fällen, weil die dort nicht bekannt ist. Von der Technologie, ja, das ist immer die Hoffnung, aber ist es nicht auch dann in Financial Services doch eine ganz andere Anbindung, die du brauchst für den Regulator, fürs regulatorische Reporting, für die dort vorhandenen Zentralbanksysteme, für die dort vorhandenen KYC-Systeme, also baust du nicht de facto deine Firma quasi fast nochmal neu mit dem Overhead eines großen Startups oder kannst du wirklich davon profitieren? Und das ist etwas, was dann oft gesehen wird. Und ich glaube, man muss eben, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat, es eben auf möglichst skalierbare Plattformen sehen. Und ich glaube, auch wenn wir angucken, welche Fehler wir in der Vergangenheit teilweise gemacht haben, dann haben wir sicherlich immer dann am meisten Fehler gemacht, wenn wir zu viel Geld zum falschen Zeitpunkt hatten. Das liegt auch an falschen Anreizen von Investoren.
Das ist ja wie im Fußball. Das ist ja auch oft Vereine, die sich für einen Europapokal qualifizieren, dass das Geld plötzlich da wird, nicht mehr gehaushaltet. Zack, ist mein Abstiegsgefahr die Saison drauf irgendwie.
Ja, das tut als Hertha BSC-Fan jetzt gleich dreifach weh, aber Sie haben natürlich vollkommen recht, Herr Kirchner.
Ja, wir haben mit Köln die Erfahrung 2017, 2018 auch gemacht. Sind wir denn dem Ende dieser Funding-Krise und der Stimmungskrise näher als dem Beginn? Wenn man sagt, seit 6 Monaten läuft es eigentlich ja schon. Sehen wir da so irgendwann auch mal den Boden demnächst und geht es da wieder aufwärts? Wie ist denn so Ihre Wahrnehmung der Stimmung?
Ja, also die Stimmung ist, glaube ich, je nachdem, in welches Segment man hinguckt, noch nicht wieder zurück. Ich glaube insbesondere so im Bereich der Growth-Finanzierungen, also von Series B, Series C, also Firmen mit einer dreistelligen Millionenbewertung, die auch ein ordentliches Funding brauchen, ist es sicherlich sehr ruhig geworden. Für uns als Frühphaseninvestor, der ja bei Gründung eigentlich investiert oder kurz danach und in den ersten 12 Monaten einer Firma, da sieht man keine schlechte Stimmung. Und da ist es sogar eher so, dass, was ja sehr gut ist für diese jungen Startups, die wieder besser auf Talente zugreifen können, weil was man ja schon sagen muss, dieses Überfunden von Geschäftsmodellen hat natürlich auch zu einer wahnsinnigen Spirale der Gehälter geführt und junge Startups konnten sich keine guten Fachkräfte mehr anziehen, weil man in etablierten, in Anführungsstrichen, Fintechs dann 6-stellige Jahresgehälter bekommen hat. Und diese Zeiten gehen jetzt natürlich auch durch die Entlassung ein bisschen wieder zurück und Mitarbeiter suchen sich auch vielleicht stärker mal aus, was sind nachhaltige Geschäftsmodelle, welches Thema finden sie gut und deswegen ist, glaube ich, eine gute Zeit für Gründung und wir sehen da auch, sage ich mal, viel positive Stimmung, also im Frühphasenbereich definitiv, im etwas Later-Stage-Bereich daneben weniger, was die Stimmung betrifft.
Ich komme ja eigentlich eher aus dem Bankenbereich beziehungsweise habe den stärker unter Beobachtung. Und da gibt es ja das lustige Phänomen, dass die Banken, die alles falsch gemacht haben in den letzten Jahren angeblich, Einlagentürmen sich nicht vernünftig ums Provisionsgeschäft kümmern, plötzlich wieder Oberwasser haben, weil die herumliegenden Einlagen plötzlich nicht mehr die heißen Kartoffeln sind, sondern richtig Zinsüberschüsse plötzlich wieder bringen können, jetzt wo die Zinswende richtig ins Rollen gekommen ist. Ist im Fintech-Bereich, würde ich jetzt unterstellen, möglicherweise ähnlich, weil da hatte man ja auch lange keine Lust auf Einlagen, aber das könnte sich jetzt auch geändert haben, oder?
Ja, also ich glaube, das führt nochmal zu einer ganz anderen Betrachtung des Fintech-Markts. Als wir angefangen haben, Fintech-Modelle aufzubauen und in diese zu investieren, gab es nur eine Niedrigzins-, sogar eine Negativzinswelt. Jetzt gibt es die Balance-Sheet-Modelle wie eine Number 26, eine Solaris Bank oder eine Raisin Bank, die als Kernbanken natürlich dann auch wieder sogenannte Windfall-Profits machen können, indem sie am Zinsgeschäft verdienen können. Das könnte zum Stück weit zum Revival des Retail-Bankings führen. Wahrscheinlich eher als Embedded-Finance-Modelle, also dass eben Marken und Firmen, die heute schon über einen ausreichend guten Kundenstand finden, durch Banking diese Kunden dann noch besser an sich bedienen können und an sich binden können und dass diese Kunden natürlich dann auch wieder zum Ertrag beitragen, weil man heute eben dann wieder mit Retail Banking Geld verdienen kann.
Sehr spannend, dass Sie das einen Windfall Profit nennen, was jahrzehntelang das absolute Kerngeschäft für 70-80% der Gewinne deutscher Banken stand, nämlich aus herumliegenden Einlagen einfach mal was zu machen. Das ist also im Fintech-Bereich nur ein Windfall Profit. Das ist eine spannende Einschätzung.
Naja, wir haben halt die Geschäftsmodelle entwickelt zu einer Zeit, wo wir damit nicht planen konnten. Und auch sehen wir, also wenn ich jetzt mal konkret für die Solaris Bank sprechen kann, uns natürlich als Technologieunternehmen, das vor allem mit seiner Technologie Geld verdienen will und transaktional und professional Geld verdienen kann. Und das ist unser Business Case und das ist unser Business Modell. Aber natürlich, wenn wir das Balance Sheet, was wir haben, auch dafür einsetzen, die Profite unserer Partner dann dadurch zu steigern, dass wir auch an der Zinsmarge Geld verdienen.
Aber spannend, dass Sie sagen, da könnte es durchaus ein Revival geben, weil die Geschäftsmodelle sich jetzt gedreht haben, weil gefühlt letzten ein, zwei Jahre gab es ja keine signifikanten Markteintritte eigentlich mehr von Neobanken. Man hatte das Gefühl, es geht mehr in Richtung Konsolidierung, aber da sagen Sie, da könnte jetzt doch vielleicht wieder was gehen, weil die Rahmenbedingungen anders sind, ja?
Ja, als Embedded Finance Modelle, ne? Also wenn jetzt Marken, ob es jetzt große Telco-Unternehmen sind und die Marktplätze wie Amazon und Co., wenn die ins Banking einsteigen, weil sie eben schon eine hohe Kundenzahl verfügen und diese Kunden noch stärker an sich binden wollen, dann eignet sich eben Finanzgeschäft sehr hervorragend dazu. Ich frage immer so salopp in den Raum, wer hat denn die Push-Notifikation welcher App auf seinem Telefon angeschaltet? Und da ist es neben den Messenger-Diensten ganz oft die Banking-App. Und genau dieses nah beim Kunden sein, dieses hohe Engagement, aber natürlich auch die Daten, die, glaube ich, die Banken immer noch nicht geschafft haben, für sich sinnvoll zu nutzen in der Zeit, wo es auch darum geht, stärker zu sparen in Zukunft und sozusagen seinen Konsum vielleicht auch noch mehr darüber zu steuern, wo kriege ich denn jetzt noch den einen oder anderen Rabatt, könnte zu ganz klar zum Revival von Retail-Banking-Produkten von Marken führen. Also jetzt die klassische neue Marke für nur rein B2C-Modell, jetzt wahrscheinlich weniger, aber für die White-Label-Banking-Angebote von Unternehmen, wow, Embedded Finance Produkten, definitiv.
Weil da plötzlich in der Wertschöpfungskette auch wieder was geht und man nicht so eine Kundenakquisitionskosten hat, sondern einfach sagt, wir haben die Kunden schon, die sind schon bei uns und wenn wir denen das Produkt noch an die Hand geben, dann greifen wir den Markt ab, in Anführungszeichen. Girokonto von Amazon, kommt das irgendwann mal?
Definitiv.
Klare Aussage irgendwie, ja. Oder von Google auch, ja?
Ja, ich glaube schon.
Zeitrahmen, wann?
Ich weiß jetzt nicht, ob jeder von diesen Unternehmen das immer auf der Taktik, aber ich glaube, eine Apple ist ja heute ja schon nicht mehr weit weg, oder? Also mit seiner Apple-Karte, Apple-Wallet, wenn die jetzt noch ein Girokonto dazu anbieten, warum haben sie es bis jetzt nicht gemacht? Ja, weil man eben damit wahrscheinlich kein Geld verdienen konnte, beziehungsweise es zu sehr subventionieren musste. Mit der Karte kann man eben heute schon Geld verdienen, kann man Datenstrukturen kontrollieren, kann man Warenflüsse strukturieren. Ich glaube, wir sehen uns das doch alle am eigenen Verhalten. Wenn die Karte bei Apple Pay ist, wird sie mehr genutzt, als wenn diese Karte eben nicht bei Apple Pay.
Juckt Sie denn im Moment in den Fingern, dass Sie sagen, da draußen, da sehen wir jetzt Opportunitäten, Bewertungen, wo man wirklich als Investor sagen würde, oder da könnte ich richtig spannende Gelegenheiten haben und bin noch nicht in so einem Wettbewerb mit anderen Investoren, wie das vielleicht noch vor ein oder zwei Jahren war? Oder haben Sie das Thema hinter sich gelassen?
Es juckt immer in den Fingern, wenn es um Fintech geht, aber natürlich ist so im Frühphasen-Investment-Bereich, wo wir mit unserem Embedded Capital Fonds hauptsächlich gerade unterwegs sind, da ist der Druck auf den Bewertungen noch nicht so da. Die kommen schon ein bisschen runter und man sieht vor allem eins, das spielt uns in die Hände und da juckt es dann auch. Die Gründer suchen doch, glaube ich, schon noch stärker nach echter operativer Expertise, also auch nach Leuten, die mal verstanden haben, wie man eine Firma baut und die man auch vielleicht meine Krise durchlebt haben und nach jemandem, der vielleicht auch, sag ich mal, ein gewisses Branchen-Know-how mitbringt. In dem Bereich, wo man jetzt, sag ich mal, Schnäppchen aufsammeln kann, da sind wir heute nicht unterwegs. Als Finleap investieren wir nicht mehr. Natürlich sind unsere Portfolio-Companies immer auf der Ausschau, ob sie noch das eine oder andere hinzukommen können. Aber wir als Finleap jetzt investieren eben nicht mehr mit Embedded Capital im Frühphasenbereich. Aber ich glaube, wenn man heute im Mid-Cap-Bereich unterwegs ist und dort investieren würde, dann könnte man sicherlich gute Assets aufsammeln. Was mich zu dem Punkt der Banken bringt, die Banken sollten vor allem da mal aufsammeln und mutig sein.
Das ist jetzt aber kein Ratschlag im Sinne Ihrer eigenen Tasche, dass man Ihnen Ihre Portfolio-Companies abkaufen soll, oder?
Also, wenn eine Portfolio-Company da dabei ist, dann gerne. Bis jetzt haben wir die Banken in den M&A-Prozessen, wenn wir sie geführt haben, dann nie gesehen. Sie haben ja aus unserem Portfolio, aus dem Findi-Portfolio, erst vor kurzem gesehen, dass wir mit Konto recht erfolgreich, dass wir Penta recht erfolgreich an Konto verkaufen konnten. Da war jetzt keine deutsche Bank im Rennen und auch in anderen Prozessen sehen wir die einfach nicht. Das scheint entweder nicht auf der Agenda oben zu sein bei den Banken, über anorganische Innovation zu wachsen, oder sie können es sich schlichtweg nicht leisten. Aber wir sehen heute in den...
Das wäre jetzt meine Frage. Woran ist denn so? Ist es fehlende Fantasie oder liegt es daran, dass man einfach sagt, also so schnell wird das keine Kapitalrückflüsse generieren, das belastet erstmal unsere Bilanz und das können wir uns nicht erlauben, vielleicht am Vorabend einer Rezession oder in einer, in der wir mittendrin sind.
Ja, ich glaube schon, dass das Hauptproblem wie immer ist an Großunternehmen, dass ein Vorstand in der Regel einen Horizont von 3 Jahren hat. Meistens ist es eine eigene Karriere, geht da nicht länger. Gar nicht unbedingt immer wegen Misserfolg, sondern auch gerade bei Erfolg geht dann oft mal ein Vorstand ja woanders hin oder wird auf andere Positionen platziert. Aber wenn man sich mal so anschaut, wo gibt es denn mal Vorstände, die 5, 6, 10 Jahre bei einer Firma sind und mit diesem langfristigen Horizont auch eine Firma steuern. Und ich meine, es wurde immer belächelt, als Facebook WhatsApp gekauft hat oder Instagram, was haben wir uns kaputt gelacht, als sie für 1 Milliarde eine Foto-App gekauft haben und ist heute wahrscheinlich der wichtigste strategische Pillar von Facebook. Und ich glaube, es gefehlt ein langfristiger Blick und natürlich auch ein Stück weit Mut, weil man es natürlich nicht in das Excel für den nächsten Quartalsreport rechnen kann. Dafür findet die Profitabilität nicht statt. Aber wenn ein wirklich strategischer Shift eben stattfinden sollte, dann sehe ich es als durchaus ausreichend sinnvoll an, über M&A nachzudenken.
Wir haben jetzt eingangs dieses Podcasts relativ lange über die Schwierigkeit der Situation gesprochen, um dem Ganzen vielleicht Richtung Ende doch einen etwas optimistischeren Ton zu geben. Sie hatten jetzt schon die Retail-Banking-Modelle als möglicher Profiteur der Rahmenbedingungen genannt. Gibt es noch andere Fintech-Bereiche, wo Sie sagen, hey, da ist wirklich Musik drin und das wird wahnsinnig spannend und das hatte ich so vor 1, 2, 3 Jahren vielleicht noch nicht auf dem Radar.
Bevor ich darauf direkt eingehe, eins ist noch wichtig. Ich glaube, dieses Jahr ist das Jahr der Resilienz und der Widerstandsfähigkeit. Ja, wenn ich dieses Jahr durchkomme, dann habe ich entweder gezeigt, dass ich ein sehr gutes Geschäftsmodell habe. Gut, manche würden sagen, oder clever noch 2021 genug Geld eingesammelt habe. Aber ich glaube, jetzt sieht man gute Teams, gute Management-Teams, gute Firmen und das führt zu einer, glaube ich, nicht ganz ungesunden Bereinigung auch. Und der Fintech-Markt wird am Ende verstärkt da rauskommen. Was mich dazu bringt, was sind die beiden Themen, die mich vor allem umtreiben? Das ist natürlich auf der einen Seite Embedded Finance, also die Anwendung von Finanztechnologie in anderen Customer Journeys oder in anderen Geschäftsbereichen, wo man eben sehen kann, dass wenn man heute in diese Fintechs investiert, die sich diesen Bereich erschließen wollen, dann sieht man, dass die heute wieder auf Infrastrukturen aufsetzen, die in den letzten Jahren geschaffen wurden. Also um ein Beispiel aus unserem Portfolio zu nehmen, Nelly, die sich sozusagen um die Bezahlvorgänge im Bereich Gesundheitswesen kümmern, die setzen wieder auf 4, 5 andere Fintech-Modelle. Die sitzen auf Open-Banking-Modelle für Scoring, die setzen auf Stripe für die Payment-Infrastruktur, die setzen auf Rechnungswesen-Tools, die eben schneller dabei helfen, gewisse Prozesse abzuwickeln. Und dieses Wiederverwenden von den dann moderneren Bausteinen aus der, sag ich mal, letzten Generation, der letzten 10 Jahre Fintech-Entwicklung, wird dann in der nächsten Welle, glaube ich, die Grundlage bieten für die nächste Welle. Ich vergleiche das manchmal so ein bisschen damit. Stellen Sie sich vor, Sie mussten früher immer die Software bauen und doch den Server einrichten und heute können Sie direkt auf Amazon Web Service loslegen. Und so ein bisschen ist es jetzt auch beim Fintech. Und das sieht man vor allem dann eben bei Embedded Finance, nämlich da, wo die Profit Pools, also da, wo eben noch viel zu viel Gewinne auf der Straße liegen, da, wo noch riesen Umsatztöpfe sind, das sind dann eben vor allem in Geschäftsprozessen, in Kundenprozessen, die in anderen Branchen vorhanden sind.
Das war jetzt die erste und die zweite?
Die zweite sehe ich im Bezug, wir nennen das so ein bisschen bei uns intern the new wealth, also die neue Vermögensverteilung. Wir haben ja nicht nur aufgrund von Rezession, ja, der Die Sparquoten gehen runter, viele können sich das Leben vielleicht auch nicht mehr leisten. Gleichzeitig haben wir aus unserer Sicht eine unfassbar große Rentenlücke auf uns zukommen. Der Lindner versucht es jetzt mit der Aktienrente. Gleichzeitig wird natürlich Aktienrente gerade politisch zerrissen. Ich glaube, dass das Thema Rente 3.0 oder Vermögensaufbau, Vermögensbildung komplett neu gedacht werden muss und vor allem ganzheitlich gedacht werden muss. Und das Angebot, die es heute dort Gott gibt, die sind oft sehr, sehr nischig. Also da gibt es irgendwie Trade Republic fürs Brokerage, da gibt es irgendwie Coinbase für dein Krypto, da gibt es Scalable für dein Robo, da gibt es Raisin für dein Tagesgeld. Das wirklich für die Masse holistisch zu sehen, zu betreiben und auch allen näher zu bringen, so wie das vielleicht Vertriebe machen, die man eher, sag ich mal, aus der Offline-Welt kennt, wie eine MLP oder eine DVRG, oder dies in eine digitale oder hybride Welt zu übertragen, das wird sehr spannend, weil das ist der große Unterschied wiederum zu früher. Heute kann man in der unterliegenden Verteilung und Zugang zu Alternative Assets eben auf viel mehr zurückgreifen. Heute gibt es sowas wie Fractional Shares, also den Bruchteil einer Aktie kann ich heute erwerben. Ich kann heute den Bruchteil einer Immobilie erwerben. Ich kann den Bruchteil einer Uhr erwerben. Und wie all diese Assets sich wieder dabei zusammenspielen, für die Bürger unseres Landes eine nachhaltige Rente zu sichern oder Pension zu sichern, das wird unheimlich spannend, was es da an Geschäftsmodellen gibt und was es dafür für Plattformen entstehen wird. Weil das ist sicherlich heute noch nicht auserkoren. Und da gehen die Meinungen ein bisschen hintereinander. Die letzten 15 Jahre hat man ja immer vom ETF-Sparen gepredigt. Da gibt es ja schon die ersten Stimmen, die auch sagen, dass der ewige ETF-Sparplan ist ein bisschen zum Ende zu kommen. Sicherlich wird er ein Teil immer noch eine Rolle spielen, aber mit sich verändernden Märkten, Aktienmärkten, die eben auch viel später IPOs zulassen, ist die Frage, ob sich ETF so nachhaltig weiterentwickeln, wie sie es in der Vergangenheit getan haben.
Sie meinen, weil der Aktienmarkt und damit auch die ETFs einfach nicht mehr einen hinreichend großen Teil abdecken der Unternehmenslandschaft oder nicht mehr das richtige Abbild auch der Unternehmenslandschaft sind, oder?
Genau, sagen wir die Stärke der Privatmärkte, das heißt, dass sozusagen Firmen viel länger privat bleiben können, bevor sie dann an den Aktienmarkt geht, wird ja zweifelsohne dazu führen, dass die Wertsteigerung, wenn man dann am Public Market ist, prozentual und auch absolut nicht mehr so immens sein werden. Also ich habe das nochmal nachgeguckt. Ich glaube, eine Amazon ist an die Börse gegangen mit 400 Millionen Bewertung. Ja, natürlich, wenn das treibt natürlich nun Dow Jones oder Nasdaq so massiv, aber heute würde eine Amazon ja nie mehr für 400 Millionen Euro an die Börse gehen. Die würde viel länger in privater Hand sein.
Zeitpunkt des Börsengangs hat sich drastisch nach hinten verschoben, genau, in einen deutlich reiferen Status. Das denke ich natürlich als alter Privatanlegerjournalist immer, meine Güte. Also mit ETFs kriege ich die Beteiligung an einem gigantisch großen vierstelligen Korb weltweiter Aktien für mittlerweile 0,1%. Und die anderen Beteiligungen haben da häufig Kostenloads von 2-3%, wenn ich alles mal zusammenzähle irgendwie. Da müssen sie aber schon deutlich besser performen auf lange Sicht, damit sich dieser gute alte ETF irgendwie, damit der abgehängt wird. Vielleicht als abschließende Frage, ein ganz großes Thema war im Technologie-Fintech-Bereich, aber auch natürlich in den Banken, das Thema Talentrekrutierung. Hat sich da auch ein bisschen was verändert? Ist es wieder deutlich leichter geworden, Talente zu rekrutieren und zu binden? Seit wir diese Krise haben, weil es hieß ja immer, es ist ein totaler Arbeitnehmermarkt, ist er das eigentlich immer noch? Oder heißt es auch da, wer jetzt einen Job hat, hält mal dran fest, aber es wird dann auch ein bisschen leichter, wieder neue Leute an Bord zu holen? Wie ist da die Lage? Weil sie ja auch sehr viel mitkriegen an der Basis.
Ja, also ich glaube, gut, was man ja momentan liest und was man auch, glaube ich, vernehmen kann, ist, momentan ist sicherlich, hat sich da der Markt schon ein Stück weit gedreht. Ich sehe das vor allem immer dann, wenn sich Entwickleragenturen bei mir melden, und die melden sich gerade sehr, sehr viel wieder. Also ich glaube schon, dass da eine Menge Arbeitskraft gerade freigesetzt wird. Gleichzeitig wird im Seed-Bereich, also an Neugründungen, weiter signifikant investiert, und Das wird sicherlich auch zu einer gewissen Verschiebung von eher den größeren Startups wieder hin zu den kleineren führen, was sicherlich auch ein Stück weit gesund ist. Also für den Arbeitgeber entspannt sich da der Markt auf jeden Fall ein bisschen. Ich bin mal gespannt und meine Hoffnung ist, dass es auch eine gewisse zu einer höheren Loyalität führen wird, weil ich glaube, was wir zuletzt gesehen haben mit diesem jedem halbes Jahr springt der Arbeitnehmer zum anderen Firma für den dann doch höheren Paycheck. Das ist ein Stück weit, glaube ich, hoffentlich vorbei, weil man eben auch sieht, dass selbst die großen Firmen, die Shopifys dieser Welt und auch die Klarnas dieser Welt, eben wahrscheinlich am Ende des Tages sogar noch radikaler entlassen als das vielleicht das 50- oder 100-Mann-Startup. Und deswegen entspannt sich da für den Arbeitgeber schon ein Stück weit der Markt, aber um gute Digitaltalente reißt sich immer noch jeder.
Letzte Frage. Wir wollten ja heute nicht nochmal eine Blitzrunde mit Ihnen machen. Die hatten wir ja schon vor einem guten Jahr gemacht. Trotzdem möchte ich Ihnen eine Blitzfrage stellen. Wann hatten Sie denn das letzte Mal so einen richtigen Flash, dass Sie gedacht haben, wow, das ist hier meine geile App, das ist meine super Idee und Anwendung. Das haben die Jungs und Mädels aber richtig genial gelöst. Hatten Sie da mal einen Moment gehabt, wo Sie gedacht haben, huh, super Idee zuletzt?
Ja, also im Alltag war es zuletzt AI 21, ist eine AI-Plattform aus Israel, die dir hilft, Texte zusammenzufassen, aber auch Texte besser zu schreiben. Also wenn du Sätze schreibst, dann macht sie den Satz besser. Und das in einer sehr wirklich beeindruckenden Art und Weise.
Ist ja super. Kann man das auch mal Beta testen?
Ja, kann man. Oder? Kann man. Sollten Sie mal probieren.
Ist ja klar, Finanzszene hat ja immer Bedarf, dass jetzt so verbessert werden. Schaue ich mir sehr gerne mal an. Ist das eine Webplattform oder eine Browser, ein Browser-Add-on?
Es geht, was, es geht weiter. Das? Es ist eine Webplattform und kann man aber auch als API nutzen.
Oh, spannend. Probieren wir aus. Sind Sie investiert oder Disclaimer oder war das einfach nur eine private Erfahrung sozusagen?
Nee, ich bin nicht investiert. Ein Befreundeter davor von uns ist investiert, die Warren Catalyst, die mit uns sich ein Büro teilen und er hat mir davon letztens erzählt und ich war in der Tat vor einer Stunde auf deren Website und war ganz beeindruckt. Deswegen kam es hier gerade.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.